Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir bringen euch gleich auf den Stand jetzt in Sachen Lucas Hernandez.
Wir sprechen über den Reifeprozess und die anstehende Reifeprüfung von Bayer Leverkusen.
Wir klären euch über den Umbruch im deutschen Hockey auf.
Und wir erzählen euch eine Boxergeschichte, die ein bisschen an Rocky Balboa erinnert.
Da sind sie am heutigen Freitag. Unsere Themen, die Stand jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich Top und Flop. Wie könnte es anders sein? Wir blicken natürlich auch noch auf den heutigen Tag in der Sportgeschichte. Und da geht's um eine Aufschlagkanone mit zweifelhaftem Lebenswandel.
Ja, ein echtes Ass. Guten Morgen zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute wieder eine Menge im Programm und auch heute, wie immer, unterstützt vom Sportinformationsdienst. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schönen guten Morgen. Und seit gestern, da treibt mich, wie viele von euch wahrscheinlich auch, eine Frage rum, nämlich, muss Lucas Hernandez jetzt wirklich ins Gefängnis?
Der Fall ist wirklich ziemlich kurios. 2017 war Hernandez wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner heutigen Ehefrau mit einem Kontaktverbot belegt worden. Und laut Gericht hat das Paar dagegen verstoßen, indem es wenige Monate später gemeinsam in die Flitterwochen geflogen ist.
Ja, und dafür droht ihm jetzt also der Knast. Aber muss er da jetzt wirklich rein?
Also zumindest scheint alles möglich zu sein. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung versuchen die Anwälte von Hernandez eine Aussetzung der Haftstrafe und eine Umwandlung in eine Geldstrafe zu erreichen. Ein erster Antrag bei Gericht in Madrid soll jedoch abgewiesen worden sein, denn auch die Staatsanwaltschaft hatte sich dafür ausgesprochen, dass Hernandez ins Gefängnis gehen soll, denn er sei kein Ersttäter, so zitiert die Süddeutsche Zeitung einen Justizsprecher.
Ja, häusliche Gewalt, das wird ihm vorgeworfen, das gab es wohl öfter schon bei ihm, aber alles wissen wir jetzt auch nicht sicher. Wir wissen eigentlich nur, Stand jetzt sicher, dass Hernandez am kommenden Dienstag um 11 Uhr persönlich vor der 32. Strafkammer in Madrid erscheinen muss. Danach muss sich der französische Nationalspieler laut Gerichtsspruch dann innerhalb von 10 Tagen seine Gefängnisstrafe abholen. 6 Monate ins Gefängnis seiner Wahl eintreten. Immerhin hat er die Wahlfreiheit.
Gerade wollte ich sagen, vielleicht erkundigt er sich jetzt gerade auch, wo es besonders schön ist, wo es vielleicht besonders gut ist. Fußballplätze gibt. Sehr wahrscheinlich ist allerdings, so heißt es, dass die Anwälte von Hernandez am Dienstag erneut Einspruch einlegen, um die drohende Haftstrafe wegen des Verstoßes gegen die Annäherungs- und gegen das Kontaktverbot so lange wie möglich aufzuschieben. Und dann ging der Fall an die nächsthöhere Instanz, das wäre dann das Landgericht in Madrid.
Kann sich also noch ziehen, theoretisch, aber sollte Hernandez nicht in Madrid erscheinen übrigens, dann würde er international zur Fahndung ausgeschrieben werden. Also alles sehr, sehr kurios und für Hernandez, aber auch für die Bayern natürlich extrem unangenehm. Jetzt vor dem Spiel, wenn wir mal sportlich werden, gegen Bayer Leverkusen und dann vor dem Champions-League-Gruppenspiel natürlich bei Benfica Lissabon. Das bringt Unruhe ohne Ende, weil Hernandez zuletzt ja auch zum Stammpersonal gehörte.
Naja, das Spitzenspiel am Sonntag, Bayern gegen Bayer Leverkusen, ist auch ein Thema bei uns. Da war doch was.
Stand jetzt aktuell.
Ja, ich merke schon, du erinnerst dich noch an den 19. Dezember 2020 und an das damalige Duell zwischen Leverkusen und Bayern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war der Anfang vom Ende des Leverkusener Höhenfluges. Auch der Anfang des Endes aller Champions-League-Träume.
Genau, damals war Leverkusen Tabellenführer, empfing die Bayern und sie waren ungeschlagener Tabellenführer. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und eigentlich auch voller Selbstvertrauen. Aber dann haben die Bayern bei Bayer einen Last-Minute-Sieg gefeiert und letztlich das Leverkusener Selbstvertrauen damit weggeschossen. Das war nämlich auf einmal völlig weg. Die kriegten dann nicht mehr viel auf die Kette, wurden am Saisonende dann nur Sechster.
Vor dem Spiel damals gingen alle davon aus, dass Leverkusen und Bayern sich auf Augenhöhe begegnen würden, könnte man jetzt auch glauben. Am Sonntag steigt die neue Auflage des Duells. Bayern ist Erster, Leverkusen Zweiter, aber beide sind punktgleich, haben jeweils 5 Siege, ein Remis, eine Niederlage auf dem Konto und je nur 7 Gegentore kassiert.
Aber die Bayern, die haben 4 Tore mehr geschossen, deshalb sind sie diesmal der Tabellenführer, aber wollen das natürlich auch gerne bleiben über den Sonntag hinaus. Leverkusen will sich aber natürlich nicht wieder so einen Selbstbewusstseinsdämpfer abholen.
Ja, Stand jetzt sieht es aber auch nicht danach aus, dass das passiert. Gut, es ist natürlich auch gut möglich, dass die Bayern gewinnen, aber etwas weniger möglich, dass Bayer Leverkusen im Falle einer Niederlage wirklich so in sich zusammenfällt, wie das damals der Fall war, glaubt zumindest Leverkusens Abwehrturm Jonathan Tah und liefert auch die Gründe dafür.
Wir sind als Mannschaft gewachsen, wir sind erwachsener geworden, auch wenn wir, glaube ich, noch mehr jüngere Spieler dabei haben als im letzten Spiel. Aber das Gesamtkonstrukt hat sich verändert. Der Trainer hat viel verändert in der Kabine und es steht einfach am Wochenende eine Mannschaft auf dem Platz, wo jeder alles für jeden gibt. Und sicherlich hat das letztes Mal dazu beigetragen, dass es am Ende dazu geführt hat, dass wir in so ein kleines Loch reinkamen. Und ich bin mir sicher, dass uns das diesmal nicht passieren wird, egal wie das Ergebnis am Wochenende ausgeht.
Als Grund dafür nennt Tah eben auch den Trainer Gerardo Seoane. Er hebt ihn hervor. Aber was genau ist unter dem jetzt anders als unter Peter Bosz, der ja als Coach diese Niederlage vor einem Jahr gegen München mitverantwortete?
Der Trainer kam halt mit der Mentalität in die Kabine zu sagen, jeder Spieler muss Verantwortung übernehmen. Für sich selber, aber auch für seine Mitspieler und das auch irgendwie einfordern. Und das hat sich auf jeden Fall verändert und das ist eine Veränderung oder ein Schritt ins Erwachsenwerden, sage ich mal. Und wenn das jeder Spieler ein bisschen macht, dann verändert sich halt was.
Ja, und das hat Seoane eben bewirkt. Ein Glücksgriff sei er. Das hört man, stand jetzt zumindest überall in Leverkusen, nicht nur von Tah. Aber dazu kommt ja auch noch, dass der Kader exzellent besetzt ist und eben auch in der Breite.
Brauchen wir uns ja nur mal den Sturm anzugucken. Patrick Schick, der hat 6 Tore in dieser Saison schon gemacht. Der ist natürlich vorne im Zentrum gesetzt. Aber Lucas Alario, der kann ihn durchaus auch nahezu gleichwertig ersetzen, wenn es denn sein muss. Oder gucken wir ins Mittelfeld. Da spielt natürlich Florian Wirtz, der Wunderknabe. Aber der braucht mit seinen 18 Jahren natürlich auch mal Verschnaufspausen und dann hat Seoane quasi die Qual der Wahl zwischen Karim Bellarami, Paulinho oder auch Nadim Amiri.
Ja, und im Tor hat Leverkusen mit Kapitän Lukas Radetzky einen starken Rückhalt, der regelmäßig starke Leistungen abruft und der wird ähnlich wie Kevin Trapp beim Sieg der Eintracht vor der Länderspielpause gegen die Bayern sicher auch ganz wichtig sein am Sonntag.
Und dann geht's für Bayern natürlich auch darum, gegen Bayern jetzt einfach nochmal zu zeigen, dass dieser Reifeprozess tatsächlich dauerhaften Effekt hat. Sie müssen quasi ihre Reifeprüfung ablegen. Und es geht auch darum zu untermauern, dass Tahs Worte eben nicht nur Floskeln sind, wenn er das sagt hier.
Wir alle wachsen nur an Fehlern. Wir müssen hinfallen und wieder aufstehen, um besser zu werden. Und deswegen, in dem Moment ist das vielleicht unangenehm, aber du lernst aus jeder Situation und
Top und Flop.
Top des Tages ist Equanimeous St. Brown, der deutsche Footballer, der ist von den Green Bay Packers als Wide Receiver in den aktiven Kader aufgenommen worden. Hatte ja ursprünglich seine 4. NFL-Saison bei den Packers nur als Teil des sogenannten Practice Squad begonnen, konnte sich dann aber empfehlen und wurde schon für 3 Partien der laufenden Spielzeit jeweils aktiviert und jetzt ist er dann dauerhaft in den aktiven Kader berufen worden.
Flop des Tages ist Kyrie Irving, der wurde wegen seiner Weigerung, sich gegen Corona impfen zu lassen, von den Brooklyn Nets, den Basketballstars aus New York, vorerst von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen, weil in New York nur Geimpfte Sporthallen betreten dürfen. Aber zum Umdenken bringt das Irving das alles nicht. Im Gegenteil, er bleibt stur und sagt, es ist mein Leben, ich kann damit machen, was ich will und es ist mein Körper. Aber er gefährdet dadurch auch andere und vor allem schadet er seinem Arbeitgeber und damit seinem Team.
Stand jetzt aktuell.
Die Enttäuschung bei den deutschen Hockey-Nationalteams über dieses Abschneiden bei Olympia in Tokio war groß, aber das muss jetzt langsam mal raus aus den Köpfen, denn jetzt stehen sie an, die ersten nach-olympischen Pflichtspiele, da geht's wieder los.
Ja, jetzt am Wochenende in der neuen FIH Pro League und dabei wird bei den Männern und bei den Frauen einiges anders werden. Die Herren und Damen duellieren sich Samstag und Sonntag in Brüssel mit Belgien.
Ja, und den Herren Olympiasieger, also haben sie sich als Gegner dann bekommen oder haben sie bekommen. Und den wollen die DHB-Herren zumindest ein bisschen ärgern. Aber das wird jetzt nicht unbedingt einfach, vor allem weil ja zwei langjährige Leistungsträger nicht mehr mit dabei sind. Kapitän Tobias Hauke ist nach Olympia genauso von Bord gegangen wie Abwehrchef Martin Hähner. Und diese beiden Rücktritte, die haben natürlich für ein Loch gesorgt. Und das ist eigentlich schon recht groß, muss jetzt aber erstmal mit jungen Spielern wieder gefüllt werden.
Und dafür wird zunächst noch Kais Al-Sadi als Bundestrainer sorgen, allerdings nur noch bis zum Jahresende. Danach wendet er sich anderen Aufgaben zu, die vom DHB trotz aller Abgänge hochgesteckten Ziele für den neuen Olympiazyklus wird dann jemand anders in die Hand nehmen müssen. Da vertraut der DHB jemandem anderen Stand. Jetzt gibt es aber noch keinen Nachfolger.
Nee, da wird man noch ein bisschen suchen müssen, offensichtlich. Aber man hat sich ja entschieden, mit Kais Al-Sadi nicht mehr zu verlängern. Ja, und auch die Damen sind weiter im Umbruch, muss man da ja sagen. Dort wurde ja schon vor ein paar Jahren der Verjüngungsprozess angeschoben. Aber der wird jetzt offenbar auf die Spitze getrieben. Denn im aktuellen Kader stehen vor allem Perspektivspielerinnen mit einem Durchschnittsalter von nur knapp 22 Jahren. Aber die will man bewusst ins kalte Wasser werfen, das hat Christoph Menke-Salz gesagt, der DHB-Sportdirektor.
Ja, aber die sollen nicht nur schwimmen lernen, sondern trotzdem eben auch Resultate bringen. Die ersten Olympischen Spiele ohne Medaille seit 21 Jahren sollen sich jetzt dann nicht nochmal wiederholen.
Heute in der Sportgeschichte.
Und auch heute haben wir natürlich ein sportliches Geburtstagskind zu ehren und das heißt heute Roscoe Tanner und der wird 70 Jahre alt.
Der ehemalige US-amerikanische Tennisstar Roscoe Tanner war das, was heute John Isner und Rally Opelka sind, nämlich Aufschlagkanonen. Der feuerte in den 1970er Jahren seine Aufschläge mit weit über 200 Stundenkilometern über das Netz. Sein schnellster je gemessener Aufschlag waren 246 Stundenkilometer. Und das mit dem Material der 70er Jahre. Unfassbar.
Und das vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo, du hast das Material angesprochen, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, ja, viele Spieler den Ball eigentlich nur mit so einem besseren Einwurf ins Spiel brachten. Und auch deshalb, obwohl er mit seinen 1,83 ja nicht unbedingt sonderlich groß war und nicht vielleicht die idealsten Hebelverhältnisse für krachende Services hatte, wenn man das mal mit diesem langen Elend John Isner vergleicht, da klafft doch eine ziemliche Lücke.
Ja, es ist unfassbar, aber er schaffte das sehr erfolgreich, gewann insgesamt 16 Turniere, darunter 1977 die Australian Open, er raubte 1979 dem späteren Sieger Björn Borg, in Wimbledon einige Nerven. Tanner gewann den Davis Cup und war auf seinem Karrierehöhepunkt sogar Vierter der Weltrangliste.
Also sehr erfolgreich, nur abseits des Tenniscourts, da lief es für Tanner nicht so gut. Der Student der Stanford University, der kam aus gutem Haus, hat auch eine gute Ausbildung offensichtlich genossen in Stanford, war beliebt und auch begehrt, aber er hatte keinerlei moralischen Kompass, so wird aus den USA berichtet. Zahlreiche Affären führten zu 3 Ehen und 5 Töchtern mit 4 verschiedenen Frauen.
Puh, da muss man erstmal die Übersicht behalten. Und den nötigen Unterhalt zahlte er nur, wenn überhaupt, nur sehr widerwillig. Er betrog mit Schecks und saß dafür mehrmals im Knast. Einmal sogar in Deutschland, nachdem er 2003 in Karlsruhe verhaftet worden war.
Er gab sich dann immer wieder reumütig, wenn er erwischt wurde oder bestraft wurde, fiel dann aber immer wieder schnell in alte Muster zurück. Und so ist letztlich dem Mann, von dem man immer sagte, der Mann mit dem goldenen linken Arm, von ihm ist von seiner Profizeit nicht viel geblieben. Nicht mal die Trophäe der Australian Open, die hat nämlich seine zweite Frau, Charlotte Brady, verkauft.
Stand jetzt aktuell.
Am Samstag könnte eine filmreife Geschichte, ja, so ähnlich wie bei Rocky Balboa, nur eben im richtigen Leben Wirklichkeit werden.
Und zwar in Riga beim Boxduell zwischen dem aktuell wohl besten Cruisergewichtler der Welt, Mairis Bridis, und seinem Herausforderer Arthur Mann. Der ist mittlerweile 40 und hatte Corona-bedingt seine Karriere im letzten Jahr eigentlich beendet. Ihm fehlte da so ein bisschen die Motivation, um sich nochmal einen WM-Kampf zu erarbeiten. Hat er gesagt, ach, dann bleibe ich lieber bei Frau und Sohn für ein normales Leben. Hat sich auch einen normalen 40-Stunden-Job gesucht.
Ja, er schraubte Nutzfahrzeuge zusammen. Ja, und er war eigentlich glücklich mit seinem Leben. Doch dann klingelte im September bei ihm das Telefon am Apparat. Sein Ex-Manager. Und der machte ihm ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte.
Ja, Brides war der Herausforderer für seine Pflichtverteidigung nämlich abhanden gekommen. Und Arthur Mann wurde als Ersatz angefragt, weil er zwar im Ruhestand war, aber immer noch in der IBF-Weltrangliste geführt wurde.
Ja, und Mann war sofort wieder angefixt. Eine WM-Kampf, meine Güte. Und auf einmal war die Motivation auch dann wieder da. Ein bisschen hat er sich auch im Ruhestand noch fit gehalten, boxte seit März als Amateur beim BC Gifhorn. Und sein Trainer dort, Vitali Bot, der musste ihm im Eiltempo dann für Riga fit machen.
Für Riga und den Kampf seines Lebens. Denn zu so einem großen Kampf hat es in der ganzen Karriere von Mann nie gereicht, obwohl seine Bilanz als Profi ja durchaus gut aussieht. 18 Duelle, 17 Siege, nur eine Niederlage. Und sein Stand jetzt wichtigsten Kampf, den hat er 2019 gegen den südafrikanischen IBO-Champion Kevin Lerena durch technischen K.O. in der vierten Runde verloren.
Und jetzt hat er die Chance auf einen WM-Titel, auch wenn er natürlich klarer Außenseiter ist. Das weiß er auch selbst und hat selbst in der Sportbild gesagt, wenn ich gewinne, ja, dann wäre das wie ein Rocky-Film im wahren Leben.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Heute Abend zum Beispiel zur Eröffnung des 8. Bundesligaspiels gibt es das Duell zwischen Köln und Angstgegner Hoffenheim. Seit 10 Duellen ist der FC ohne Sieg gegen die Kraichgauer.
Ja, und das könnte vielleicht ja auch so bleiben, obwohl die Hoffenheimer alles andere als stabil sind. Aber Kölns Trainer Steffen Baumgart hadert mit dieser Ansetzung. Das Spiel heute Abend passt ihm so gar nicht in den Plan, denn nach der Länderspielpause war kaum Möglichkeit zur Regeneration für seine Spieler. Relegation wollte ich schon sagen.
Ja, das kommt vielleicht noch, obwohl Köln ist eigentlich zu gut dafür, im Stand jetzt.
Moment schon.
Aber,
ja,
genau. Aber Baumgart, der hat geschimpft über diese Belastung, die da jetzt ansteht und stellte angesäuert sowieso den gesamten Sinn eines Freitagsspiels nach einer Länderspielwoche in Frage.
Am Ende geht es darum, wir haben einen Freitagsspieltag, der ist an einen Sender gegangen und dann geht es doch bestimmt darum, dass das Spiel dann eben halt auch da gezeigt wird. Da geht es dann vielleicht gar nicht mal um die Qualität des Fußballs, sondern einfach, dass ein Spiel gezeigt wird. Also was möchten Sie von mir hören, bis auf dass ich bin.
Naja, also seit wann ging es denn bei einem Freitagabendspiel um die Qualität des Fußballs?
Gute Frage.
Hätte man ihm das nicht vorher mal stecken können? Da geht's nur darum, dass da am Abend Fußball gespielt wird und dass die Werbebanner leuchten. Also ich meine, darüber braucht er sich nicht aufzuregen. Nee,
aber er ist Angib und das ist ein Spiel. Nein.
Genau, also schön, dass er selbst gestockt hat, da brauchen wir nicht wegpiepsen.
Na gut. Also, hätten wir nicht gemacht, wir sind hier nicht in den USA.
Richtig, wir hauen raus, ja, wir reden, wie der Schnabel uns gewachsen ist. Ansonsten, das Sportwochenende ist pickepacke voll. Fußball überall, Hockey, Boxen haben wir schon gesagt, Golf, Volleyball, Rallye, Motorrad, die Superbikes sind dran, Football, da ist alles drin, alles dran.
Und damit ihr bei diesem großen Programm den Überblick behaltet, wisst, wer wo, was, wie, warum und wieso überhaupt gewonnen hat, gibt's ja die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum, die diese News dann erklären, könnt ihr hören im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und Montag früh ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da mit vielem, das es zu besprechen gilt, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch auch am Wochenende Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch, ihr findet bestimmt was Schönes zum Hören. Könnt ihr parallel zu diesem gesamten Sportangebot dann auch euch noch auf die Ohren was bringen. Fernsehen gucken und Podcast hören, passt doch hervorragend. Schönes Wochenende, bis Montag, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.